Ging das so gegen, als Sie diesen Predigttext gerade gehört haben aus Josua 2? Das war also nicht nur eine Schriftlesung, auch gleichzeitig die Vorlage für die heutige Predigt und für die Diensteinführung von Dirk Düring. Und dann werden vielleicht manche gedacht haben, das ist ja eher eine Krimi-Geschichte. Was hat der vor, der neue Pastor? Und wo soll das hingehen mit dem, wenn der hier Jericho einnehmen soll und Kriege führen und Leute müssen sterben und so weiter? Eine in diesem historischen Zusammenhang ungewöhnliche Situation, vor allem für unsere Ohren. Ich kann Ihnen auf einen Nenner ganz kurz sagen, worauf ich hinaus will heute Morgen. Vielleicht haben Sie nicht vor, die nächsten 20 Minuten zuzuhören. Ich sage Ihnen schon mal, worauf ich hinaus will. Ich habe nur eine einzige Sache. Ich lade Sie ein. Ich will Sie heute Morgen einladen, dass Sie Jesus Christus vertrauen, dass Sie an ihn glauben. Das ist mein einziges Ziel. Heute Morgen, in den nächsten 20 Minuten, danach habe ich noch einen Auftrag, wenn ich Dirk dann in seinen Dienst einführen darf, als Pastor dieser Gemeinde und der EG. Ich möchte Ihnen heute Morgen ein bisschen eine Hilfestellung und auch einen Grund geben, warum es sich lohnt, Gott zu vertrauen, an Jesus Christus zu glauben und was das bedeutet. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Das Thema heißt heute, wer nicht wagt, der nicht beginnt. Die Redewendung geht ja ein bisschen anders. Ja? Das heißt ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber ich habe bewusst das so gewählt, wer nicht wagt, der nicht beginnt. Und Sie sehen dort einen Kumpel von mir, mit dem bin ich im Hochseilgarten. Der ist noch ganz unten. Man muss in so einem Hochseilgarten entweder den ganz sportlichen Dinger, da ist dann nur ein Seil, wo man sich hochziehen muss. Die meisten schaffen das nicht, deswegen haben die immer so eine Leiter. Aber wenn man in so einen Hochseilgarten will, beginnt es damit, indem man beginnt. Unten auf dem Boden muss man erstmal hochklettern, bevor man dann, je nachdem wie hoch so ein Hochseilgarten gespannt ist, 5 Meter, 15 Meter, manche haben auch 20 Meter Höhe, dann um von einem Baum zum anderen zu klettern. Wer nicht wagt, der beginnt nicht. Also wagen hat nichts erstmal mit der Theorie zu tun, das auch. Aber echtes Wagen beginnt, indem man beginnt. Erst dann geht es wirklich los. Wer nicht wagt, der nicht beginnt. Und Glauben, nach unserem Verständnis von der Bibel her und für uns Christen, ist Glauben nicht dieses Wort für vielleicht. Also das ist wie im Hochseilgarten. Also da kann ich sagen, ja, das funktioniert, vielleicht. Wer wirklich darauf vertraut, dass die Seile, die von Baum zu Baum gespannt sind, oder die Fässer, die da aufgehängt worden sind, oder Balken, die da drin sind, auf denen man balancieren kann, oder das Seil, an dem man gesichert ist, das Ganze bekommt nur dann seine echte Wirkung, wenn sie losklettern. Also das vielleicht, oder ich glaube, es könnte sein, das ist noch nicht Glaube. Das ist Mutmaßung, das ist eventuell. Aber echter Glaube, wahrer Glaube ist, es zu machen, darauf zu setzen. In Hebräer 1, das ist ein Brief im Neuen Testament, da heißt es, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Würden viele sagen, ja genau, man hofft das. Ja, man hofft, vielleicht gibt es gutes Wetter, vielleicht wird das heute eine nette Feier. Vielleicht gibt es nachher genug zu essen, hoffen wir mal, dass alle satt werden, ja? Hoffen wir, dass keiner unzufrieden ist mit diesem Tag, hoffen wir, dass der Pastor lange bleibt und so weiter. Das ist das nicht, sondern der zweite Satz bringt es nochmal konkreter auf den Punkt. Der Glaube ist ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist Glauben. Das Wort, das normalerweise, also das Neue Testament war ursprünglich im Griechischen geschrieben, und dieses Wort für Glauben ist dasselbe Wort, das Vertrauen heißt. Vertrauen. Glauben heißt Vertrauen. Und Vertrauen drückt sich nur darin aus, dass ich beginne. Nicht indem ich es nur für wahr halte. Das ist ein Unterschied. Das für wahr halten ist natürlich die erste Voraussetzung, dass man sich traut zu gehen. Und darum sagt die Bibel auch immer wieder, der Glaube an Jesus Christus oder der Glaube an Gott beginnt damit, dass ich es für wahr halte, dass Jesus Christus Gott ist. Ich halte es für wahr, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist der erste ganz kleine Beginn, ganz vorne geht's los, aber es wird nur dann gültig für ihr Leben, wenn sie dieses für wahr halten, auch anwenden. Also wenn sie glauben, wenn sie tatsächlich so weit sind, zu glauben, dass dieser Jesus, von dem die Christen reden und predigen, oder was man in der Bibel darüber lesen kann, wenn sie glauben, es für wahr halten, dass er der Sohn Gottes ist, dann ist es eigentlich logisch, auch eine Konsequenz daraus zu ziehen, oder? Also die meisten glauben daran, dass es nicht unbedingt falsch ist, dass es Verkehrsgeschwindigkeiten gibt und dass die Schilder, die da irgendwo stehen auf der Straße, dass sie ihre Bedeutung haben. Das glauben viele. Ich glaube auch die ganzen Autos, die mich heute Morgen auf der Autobahn überholt haben, ja, auf der A46 in der 80er-Zone, glauben auch, dass das schon auch Geld kostet, wenn man erwischt würde. Allein sie, es spielte für sie keine Rolle. Also sie haben es für sich nicht in Anspruch genommen. Ja, gesagt, das ist unwahrscheinlich, dass ich erwischt werde. Wir haben heute einen kleinen Krimi als Vorlage für die Predigt, ein Krimi von dieser Rahab. Eine Prostituierte, die wahrscheinlich nicht allein nur von der Prostitution gelebt hat, sondern eben von ihrem Gastgewerbe. Dort sind zwei Spione eingekehrt, um dort zu übernachten, zwei israelitische Spione, weil sie über Nacht in dieser Pension bleiben wollten. Und diese Rahab ist eine Steilvorlage heute Morgen für mich, um euch, um Ihnen und auch dir, Dirk, in deinem Diensteinstieg drei Dinge mitzugeben. Was können wir nämlich lernen von Rahab? Rahab erkennt, was diesen Gott ausmacht, an den die Israeliten glaubten. Das ist ja derselbe Gott, von dem Jesus Christus ausgeht. Die Christen bauen auf das, was die Israeliten ursprünglich erkannt haben, auf. Wir reden also von demselben Gott. Rahab, die nicht eine Israelitin war, die in Jericho lebte und in einer Stadt, die zu Kanaan gehörte, zu den Kanaanitern, und von denen Gott gesagt hat, schon 400 Jahre vorher, ich werde diese ganzen Kanaaniter, dieses Land der Kanaaniter, werde ich euch, den Israeliten, geben. Ihr sollt das bewohnen. Diese Frau gehörte nicht zum Volk Israel. Sie glaubte nicht an diesen Gott, Israeliten. Das war nicht ihr Gott, sondern sie betet zu irgendwelchen anderen Göttern und Dämonen und Figuren und Holzern und Steinen. Zu denen betete sie. Und wir werden heute Morgen auch jetzt nicht dieses historische Drama aus europäischer Sicht uns angucken. Wie kann das sein, dass Völker vernichtet werden und dass Israel gegen die kämpfen muss und so. Quatschen Sie mich nach dem Gottesdienst drauf an. Ich bleib noch ein bisschen hier. Können wir mal drüber reden. Ich will heute Morgen nur darauf hinweisen, was wir aus diesem historischen Zusammenhang lernen können. Denn Rahab hatte von diesem Gott der Israeliten gehört. Wir haben gerade gehört, dass sie schon seit ungefähr 40 Jahren, so lange lagerten nämlich die Israeliten in dieser Wüste zwischen Ägypten und Jericho, zwischen Ägypten und Kanaan, lagerten sie dort seit ungefähr 40 Jahren. Ein riesengroßes Heer. Mit all dem Vieh, was sie hatten, manche Ausländer aus Ägypten waren mitgezogen, um dieses Land Kanaan irgendwann zu bewohnen. Und sie hatte von den Israeliten gehört und sie hatte gehört, was der Gott dieser Israeliten alles für sie schon gemacht hat. Sie wusste von diesem Gott, wie er dieses Volk Israel in die Lage versetzt hat, aus 400 Jahren Sklaverei sich zu befreien, ohne irgendein Blutvergießen. Sie hatten gehört und sie wusste davon, wie dieses Volk Israel es ihnen möglich war, durch einen Wasserarm im Meer zu wandern, obwohl dort Wasser war, dass dort Wasser geteilt worden war, dass die Israeliten durchziehen konnten und die ägyptischen Soldaten, die sie zurückholen wollten, ertranken. Sie hatte mitbekommen und gehört, wie Nachbarvölker, die Israeliten entgegentraten, und um sie zu zerstören, verloren haben, obwohl die Israeliten nie Krieg geführt hatten. Das waren Sklaven, das waren keine Soldaten, die hatten keine Armee und haben gegen bewaffnete Völker gewonnen. Das wussten sie alle. Sie sagt, wir alle haben Schiss in der Buchs. Wenn wir an euch denken, haben wir Angst. Wir trauen uns ja noch nicht mal, euch anzugreifen, während andere das sich getraut haben und versagt und verloren haben. Wir trauen es uns nicht. Das heißt, alle in Jericho mindestens wussten von diesem Gott der Israeliten, der offensichtlich stärker war als alles andere, was sie kannten, als ihre eigenen Götter. Aber Rahab war die Einzige, die sich traut, daraus eine Konsequenz für sich zu ziehen. Also etwas zu beginnen. Für die anderen gab es auch eine Konsequenz. Sie ließen alles dabei, wie es war, und hatten Angst. Aber Rahab wagt etwas und sie sagt, ich mache aus dem etwas, was ich über diesen Gott kennengelernt habe. Es gibt für sie einen Grund, für diese Rahab gab es einen Grund, warum sie sagt, ich will meine Götter verlassen, auf die kann ich mich nicht verlassen. Auf das, was meine Kultur, was meine Prägung mir bis jetzt gegeben hat, reicht nicht aus. Ich will zu diesem Gott der Israeliten wechseln. Und wenn ich jetzt schon die Spione hier im Haus habe, dann nutze ich die Chance. Ich will Ihnen mal 5 Gründe geben auf die Schnelle. Wenn Sie es nicht merken können, hauen Sie mich nachher nochmal an. Aber ich glaube, es ist super. Haben Sie alle einen Daumen? Wer einen Daumen hat, wer nicht gerade in der Schreinerei gearbeitet hat, hat meist noch einen Daumen. Einen ersten Grund, warum es sich lohnt, Gott zu vertrauen, eine Erkenntnis über Gott. Rahab hat eine Erkenntnis über diesen Gott. Sie hat gehört und gesehen, dieser Gott ist mächtiger als alles, was wir kennen. Die Bibel lernt uns erstens über den Daumen, dass Gott uns sagt, ich, dein Schöpfer, ich halte dich für wertvoll. Top, ja, der Daumen. Ich halte dich für wertvoll. Zweitens, der Zeigefinger ist ja etwas zum Zeigen. Gott ist gut für dich, für dein Leben, dass er dir zeigt, was gut ist in deinem Leben und kann dir auch Wege in deinem Leben aufzeigen, um manchmal eine Entscheidungshilfe für dein Leben zu finden. Drittens, Stinkefinger. Benutzt man normalerweise nicht im Gottesdienst, in diesem Fall habe ich nur den Mittelfinger, der auch ein bisschen symbolisch ist in unserer Kultur, ne, der Mittelfinger. Gott ist ein Gott, der bereit ist, das Böse, unsere Schuld zu vergeben. Es gibt keine Götter auf dieser Welt, wo es einen Gott gibt oder wo gelehrt wird, dass der Herr aller Herren bereit ist, unsere Schuld zu bezahlen. Überall muss man etwas dafür tun, dass die Schuld bezahlt wird, damit der Gott oder die Götter einem wieder gnädig sind. Gott sagt, Mittelfinger, ja, ich bin bereit, ich investiere mich in deine Sünde, damit sie wegkommt. Vierter Finger, der Ringfinger, ja, das ist bei mir dieser Hand hier, der Ringfinger. Ein Beziehungsfinger, da ist der Beziehungsring drauf. Gott sagt, der Schöpfer aller Schöpfer, der Schöpfer aller Kreatur, aller Welt, dieses Universums, sagt, ich will eine persönliche Beziehung zu dir haben. Das ist für mich ein wesentlicher Grund zu den anderen Gründen, warum es sich lohnt, diesem Gott zu vertrauen. Und das vierte, der kleine Finger. Vielleicht erinnern Sie sich an die Zeit, als Sie selber oder Bekannte so kleine Kinder hatten, dass sie noch an der Hand gehen mussten. So ganz kleine, die gerade anfangen zu laufen, die brauchen noch nicht mal eine ganze Hand. Die brauchen nur einen kleinen Finger, da halten die sich dran fest und dann stabilisieren die sich, ne? Und wackeln mit ihrem Windelpopo hinter Mama, Oma, Onkel, Tante her. Der kleine Finger, ein Zeichen für Halt und Sicherheit. Ich glaube, das kann man sich merken. 5 Gründe, warum es sich lohnt, Gott zu folgen, ihm zu vertrauen. Es gibt keine Religion, keinen Gott auf dieser Welt, der so beschrieben wird wie dieser Jesus Christus, der Gott des Alten Testaments. Das sind 5, ich glaube, die 5 schnellsten und wichtigsten Merkmale, die man sich an einer Hand merken kann und anderen erklären kann, warum sie Gott vertrauen. Wenn Sie das ein bisschen erkannt haben, wenn das Ihr Herz berührt, dann bitte ich Sie, machen Sie da was draus. Finden Sie das nicht nur cool und sagen, was ist das? Das kann ich tatsächlich verstehen. Sondern beginnen Sie das zu leben. Rahab beginnt damit zu leben. Sie sagt, das verstehe ich. Ich verstehe, wie dieser Gott sein muss. Ich will zu dem wechseln. Sie hätte die Möglichkeit, sich dem zu widersetzen, das zu lassen. Aber sie macht das Zweite. Sie testet ihre Möglichkeiten. Sie bittet jetzt diese Männer, beziehungsweise sie flitzt rauf aufs Dach. Sie hätte extra gelogen für die, damit die Geheimpolizei diese beiden Männer nicht einkassiert, sondern sie erzählt ihnen eine Geschichte, die seien schon raus aus der Stadt und so weiter, um sie loszuwerden. Dann geht sie rauf zu den Männern, die sich aufs Dach versteckt haben, unterm Flachs, und sagt, Männer, wir müssen reden. Welche Möglichkeiten habe ich? Was bietet ihr mir an? Ich würde gerne die Seiten wechseln. Ich will zu eurem Gott gehören. Sie verhandelt. Sie pokert nicht, vielleicht ist es Poker. Mit Gott braucht man nicht pokern, mit Gott braucht man einfach nur verhandeln. Das Gute ist, diese Bibel ist ein Schatz an Erklärungen, wie Gott ist und was er sagt, wenn du auf meine Seite wechselst, was gehört alles dazu? Das kostet dich was und das ist dein Gewinn. Das ist immer so. Immer wenn wir mit Personen zu tun haben oder wenn wir in einer Gesellschaft leben, haben wir immer etwas, was wir investieren und was wir daraus mitnehmen, oder? Sie sind hergekommen und investieren ihre Zeit und ihre Liebe und bekommen hoffentlich etwas für ihre Seele und an Gemeinschaft und ein gutes Essen und schöne Lieder und lachende Gesichter und was auch immer. Verstehen Sie? Es ist immer so. Wenn ich mich auf etwas einlasse, wenn ich eine Gemeinschaft, eine Beziehung habe, ist es immer ein Investieren und ein Empfangen. Das ist überall so. Mit dem Partner, mit Kindern, bei der Arbeit, im Straßenverkehr, selbst beim Einkaufen. Sie erwarten, dass Sie Ihr Produkt bekommen und dürfen dafür zahlen. Es ist nicht anrüchig, dass Rahab sagt, was habe ich davon? Wie kriegen wir das gelöst? Ich investiere mich, was bekomme ich? Wie können wir das lösen? Reden Sie mit Gott darüber. Lesen Sie nach in der Bibel, was Gott alles verspricht, dem, der zu ihm wechselt. Lesen Sie nach, was es Sie kosten wird, wenn Sie die Seiten wechseln. Wenn Sie sagen, ich will diesem Gott folgen und nicht mehr meinem bisherigen Leben. Rahab testet das aus. Sie sagt, was wäre, wenn? Sie testet ihre Möglichkeiten. Vor ein paar Jahren, also schon viele Jahre her, knapp 30 Jahre, war ich im Urlaub mit meinem Bruder an der Ostsee. Wir haben für eine Woche, du kommst von der Ostsee, Dirk, in einem Freizeitheim, christlichen Freizeitheim, habe ich Urlaub gemacht, eine Woche. Und am Strand lernte ich dann in der Nachmittagspause die Hauswirtschafterin, die Küchenchefin dieses Freizeitheims kennen. Wir haben uns immer mal wieder am Strand getroffen und uns ganz gut unterhalten. Und in einer Woche, als ich fuhr, das war noch in der Zeit, als man noch Briefe schrieb, sagt sie, schreib doch mal. Kennt ihr das noch? Hier, ihr nicht, ne? Hier, ihr unter 20. Aber früher gab es Papier, so, ja? Ich habe auch tatsächlich eine Papierversion in Bibel, ja? Elektronisch ist auch nicht schlecht, aber dann habe ich tatsächlich einen Brief geschrieben. Die war nett, der schrieb ich einen Brief. Und dann hat die zurückgeschrieben, ich vermisse dich. Ich war Anfang 20, es hat mir noch nie ein Mädchen gesagt, dass sie mich vermisst. Da musste ich hinterher, mal fragen, was das bedeutet. Und ihrem zweiten Brief schrieb sie, ich habe mich in dich verliebt. Das ist schön, wenn man das weiß, aber was nützt es, wenn ich nicht darauf eingegangen wäre? Letztes Jahr hatten wir Silberhochzeit, wir zwei. 3 Kinder hat Gott uns gegeben. Ja? Was wäre, wenn ich das zwar weiß, aber wenn ich die Möglichkeiten, die mir sich eröffnen, nicht nutze und darüber rede und sage, ja, lass uns da mal was draus machen. Bitte machen Sie was draus aus dem theoretischen Wissen, dass es einen Gott gibt, der für mich ist, was mein Leben völlig verändern wird, sicherlich. Aber mal abzuwägen, vielleicht habe ich ja was wirklich davon. Und zwar nicht nur für diese Zeit, auch hier schon auf der Erde, aber für alle Zeit, für alle Ewigkeit. Wird dieser Gott verlässlich sein? Probieren Sie es aus. Ich habe dieses Bild aus dem Hochseilgarten immer wieder hier stehen. Probieren Sie es aus, ob Gott verlässlich ist. Sie werden nur dann wissen, ob ein Hochseilgarten eine tolle Sache ist, wenn Sie raufklettern. Ich sage Ihnen, das ist klasse. Aber jedes Mal bin ich nervös, wenn ich da oben bin. Wissen Sie vor allem wann? Es gibt sogenannte Rutschen oder auch Seilbahnen von Baum zu Baum. Also normalerweise klettert man von Baum zu Baum ja nicht mit einer Liane und so. Wir sind ja nicht Tarzan. Wir sind gesichert, so am Gurt, mit Seil, an so einem Laufseil da oben, wo das alles dranhängt. Unten ist nochmal ein Seil oder ein Balken oder was auch immer und da kann man drauf laufen. Richtig spannend wird es dann, wenn man da oben dann irgendwann eine Rolle einhängt, an der man sich sichert, eine Rolle, dann hat man kein Seil mehr unter dem Boden, sondern man hängt sich dann in dieses Seil rein. Es ist auch noch schön, denn solange man da oben auf dem Baum ist, geht das auch alles noch. Man steht ja noch auf dem Baum. Und ich kriege jetzt noch Herzklopfen, wenn ich dran denke. Und ich war schon auf vielen Hochseilgärten. Und jedes Mal, wenn ich mich abstoße und weißt, du hängst nur noch an diesem Seil. Du kannst dich noch nicht mehr da oben an dem Seil festhalten, sondern du hängst an dem Seil, das dich trägt. Und jedes Mal muss ich schreien. Ich habe auch einen Film davon, aber kann ich heute nicht vorführen, aber dann hört man mich jauchzen da, ja? Die ersten 2 Sekunden wird nur geschrien vor Freude. Das ist Adrenalin. Wissen Sie, es ist jedes Mal neu spannend. Jedes Mal neu.
Und Gott auszuprobieren, ob er verlässlich ist und ob das, was er versprochen hat in seinem Wort, ob das verlässlich ist, ist immer wieder neu spannend. Und manchmal fühlt es sich an, als gelinge es nicht, als sei Gott nicht verlässlich, als habe er vielleicht sein Versprechen nicht gehalten. Das Gefühl gibt es. Ich sage Ihnen, in den ersten Bruchteilen von Sekunden, wenn man sich vom Baum abstößt, fällt man nämlich. Es sind nur 20 Zentimeter oder 50 Zentimeter. Aber diese 50 Zentimeter fühlen sich an wie 3 Meter. Es fühlt sich nur so an. Manchmal fühlt es sich an, als sei Gott nicht da. Oder als würde er seine Versprechen nicht halten. Das glaube ich, dass sich das so anfühlt. Aber ob Gott verlässlich ist, können Sie nur rausbekommen und auch in den schweren Stunden rausbekommen, wenn Sie es probieren. Ich bitte Sie, probieren Sie es aus. Sie sind in einer Stadtmission gelandet. Diese Gemeinde hat sich vorgenommen, ihr Namen zum Programm zu machen. Wir sind eine Mission für diese Stadt. Wir haben eine Botschaft, die ihr Leben verändern kann, ihr Leben retten kann. Und ganz zum Schluss macht Rahab aus ihren Möglichkeiten, zieht sie es durch. Das ist der dritte Punkt. Sie zieht es durch. Sie sagt, okay, wir machen einen Pakt. Diese Spione sagen, pass auf, wir ziehen das durch, du hast uns geholfen, wir werden dich retten. Hol all deine Leute zu dir, deine ganze Familie, alle, die du retten willst, hol zu dir ins Haus, mach dieses rote Band in dein Fenster, damit alle unsere Kollegas, wenn wir kommen, um diese Stadt einzunehmen, wissen, dieses Haus ist tabu, das wird geschützt. Niemand, hier wird nicht eingebrochen und niemand wird rausgeholt. Alle bleiben am Leben, die in diesem Haus sind. Und Rahab zieht es durch, sie sagt, okay, das machen wir. Das machen wir. Und darum zum Schluss vielleicht noch ein paar Tipps, damit das nicht nur Theorie bleibt, sondern dass sie es anwenden können für ihr Leben. Und auch schön angelehnt an dieses Erlebnis von Rahab. Bitte sprechen Sie mit jemandem über diese Entscheidung, wenn Sie die Seiten wechseln wollen, wenn Sie zu Gott wechseln wollen. Rahab hat mit diesen Männern gesprochen, die diesen Gott schon kannten. Sie sagt, helft mir, die Seite zu wechseln. Suchen Sie sich eine dieser Gemeinde, Ihren Pastor, einen der Gemeindeältesten, irgendeinen, von dem Sie wissen, der ist schon lange gläubig. Reden Sie mit Leuten, die wissen, was es heißt, zu diesem Gott zu gehören. Unter 4 Augen, unter 6 Augen. Wie Sie das brauchen. Bringen Sie Ihre Zweifel mit, Ihre Sorgen, Ihre Fragen, wo Sie nicht wissen, was würde das für Konsequenzen haben. Welchen Vorteil und welchen Kosten habe ich, wenn ich die Seiten wechsle? Reden Sie darüber. Ordnen Sie Ihre Verhältnisse. Klären Sie sich für sich bewusst, ich will wirklich die Seiten wechseln. Das kostet Sie was. Spannen Sie Ihre Familie ein. Reden Sie in Ihrer Familie darüber, dass Sie die Seiten gewechselt haben. Laden Sie sie ein, mitzukommen. Rahab hat Ihre Familie eingeladen, Ihre Eltern, Ihre Geschwister. Gesagt, komm mit, wenn ihr die Seiten wechseln wollt, wenn ihr zu diesem Gott gehören wollt, müsst ihr zu mir ins Haus. Da seid ihr sicher, wenn dieser Überfall auf die Stadt kommt. Bekennen Sie sich dazu. Machen Sie das nicht für sich alleine aus. Und Sie machen sich Jesus' Lebensstil zu Ihrem Lebensstil. Diese Rahab wurde nicht nur Teil dieses Volkes, beziehungsweise sie hat nicht nur die Seiten gewechselt, sie wurde Teil dieses Volkes Israel. Sie hat begonnen, diesem Gott zu folgen, sich an die Gebote des damaligen israelitischen Volkes zu halten und das anzunehmen. Mit allen Rechten und mit allen Pflichten, alles, was dazu gehört. Sie hat auch ihr Leben geordnet. Sie hat die Dinge, die in der Vergangenheit nicht in Ordnung waren, hat sie in Ordnung gebracht. Sie hat dann geheiratet. In diesem Fall hat sie einen der israelitischen Männer dann später geheiratet. Sie ist konsequent, beinhart konsequent. Sie zieht es durch. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie es durchziehen. Das ist mein Kollege, der zieht es durch. Der rauscht durch. Ich möchte Ihnen sagen, wer nicht wagt, der nicht beginnt. Wagen Sie es. Und vielleicht sind einige heute hier, die das eine ganz neue Botschaft ist, dann lade ich Sie erst recht ein. Ich bin nachher auch noch hier, Sie können auch mit mir reden, wenn Ihnen das gefallen hat. Vielleicht gibt es auch einige, die schon längst mal angefangen haben, aber merken, naja, ich habe zwischendurch auch diesen Weg, ich bin irgendwo in diesem Hochseilgarten mal stehen geblieben. Ich habe mich nicht mehr getraut, weiterzumachen. Ich bin ins Stocken gekommen. Kann man auch drüber reden. Bringen Sie die Dinge wieder in Ordnung. Ordnen Sie Ihre Zusammenhänge. Beginnen Sie wieder von vorne. Und einen Rat noch zum Schluss, den habe ich von einer Versicherung mitbekommen. Wissen Sie, wo der sicherste Ort ist, wo Sie wirklich weiterkommen können? wo es am wenigsten gefährlich ist. Ich habe nämlich gelesen, 20% aller Unfälle passieren im Straßenverkehr, also fahren Sie nicht mehr Auto. Bleiben Sie auch nicht zu Hause. 17% aller tödlichen Unfälle passieren zu Hause. Gehen Sie auch nicht zu Fuß. 15% aller tödlichen Unfälle sind bei Fußgängern. Auch ganz schlecht, Flugzeug, Bahn, Schiffe, 16% aller tödlichen, alles endet tödlich, 16% aller tödlichen Fälle sind irgendwo damit verbunden. Der sicherste Ort der Welt ist mit 0,001% in Ihrer Gemeinde. Sie sind heute schon hier. Sie sind heute schon hier, Sie wissen den Weg. Ja? Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man vielleicht noch nicht sieht. Gott segne dich, Dirk. Zieh's durch mit all den Dingen, die Gott dir offenbart, dir zeigt oder mit deinen Mitältesten, dass du weißt, haben wir die drei Punkte noch? Das erste war, du kannst Dinge erkennen vom Wort Gottes her, check die Möglichkeiten und dann zieh's durch. Und ich wünsche Ihnen allen, die Sie zur Gemeinde gehören oder die Sie mit Dirk und dieser Gemeinde immer wieder zu tun haben, halten Sie sich an diesen Dingen fest. Halten Sie zueinander, vertrauen Sie auf das Wort Gottes und die Verheißung und dann ziehen Sie es gemeinsam durch. Ich darf noch beten und wer möchte, darf nachher auch das sogenannte Vaterunser gerne mitbeten. Das kann auch Ihr eigenes Gebet sein. Dieses Gebet ist nicht eine Formel in dem Sinne, dass es dann einen zu einem Christen macht oder besser macht, aber es ist eine schöne Steilvorlage zu verstehen, wie man mit Gott reden kann und welche Themen für uns selber, auch in Beziehung auf Gott, für Gott selber auch wichtig sind. Ich bete noch und dann leite ich das gemeinsame Gebet des Vaters unseres ein. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für das Leben von Rahab und von den Berichten, wie sie die Seiten gewechselt hat, von ihren Göttern und ihrer Kultur und ihrem Denken hin zu dir, dem lebendigen Gott, dem sie folgen wollte. Zu Menschen, die sie noch nicht kannte, die ihr noch fremd waren, ein Volk mit Gewohnheiten und mit Riten, das ihr noch fremd war, aber sie hat erkannt, wer du, der lebendige Gott, bist und den wollte sie haben. Danke für diese Kundschafter, die das kapiert haben, die gemerkt haben, das ist eine gute Idee, diese Frau zum Pakt, in ihrem Pakt zu haben, in ihrem Bündnis zu haben. Und wie sie zueinander gehalten haben und wie sie diese Frau und ihre Familie mitgenommen haben, gerettet haben. Und Rahab hat es durchgezogen, in aller Konsequenz. Ich möchte beten für mich und für uns, die wir das heute gehört haben, dass wir das verinnerlichen können. Dass wir dich, diesem lebendigen Gott, vertrauen lernen, dass wir diese 5 Gründe, warum es sich lohnt, dir zu vertrauen, verinnerlichen können und anwenden können für unseren Alltag. Ich bete für mich selbst und für alle, die es heute gehört haben und wir bitten dich, erfüll du unser Herz, lass uns das, was wir heute gehört haben, nicht vergeblich gehört haben, sondern davon tief ergriffen sein und es zu einem Beginn zu werden in unserem Leben, entweder ein völlig neuer Beginn oder ein Wiederstart. Und Jesus, wir danken dir für das Gebet, dass du uns gelehrt hast, wie wir beten können, um zu verstehen, wie du über uns denkst und wie wir uns selber sehen dürfen. Und darum beten wir gemeinsam dieses Gebet, von dem wir in der Bibel lesen können. Vater,